Bei mir ist die Überschrift das jüngste Gericht. Das jüngste Gericht. Und hier fasst Jesus das zusammen, worauf es ihm wirklich drauf ankommt. Danach hier beginnt sein Leiden, beginnt sein Sterben, beginnt also die Verhaftung, die Geiselung, die Kreuzigung. Aber das ist das Letzte, was er noch sagt, so die letzten Worte nach Matthäus hier. Und ich möchte euch vorne wegschicken. Ich verändere diese Stelle ein bisschen, denn ich möchte die Gedanken nicht aus dem Matthäus, so wie wir es bei uns in der Bibel haben, nehmen, sondern aus dem Aramäischen. Matthäus hat ja nicht in Griechisch geschrieben. Und Luther hat das übersetzt ins Deutsche. Und Luther, der natürlich nicht im Orient war, hat große Probleme gehabt, die Dinge von dort hier den Deutschen zu übertragen. Als er dann schrieb, er musste zum Beispiel eine Stelle übersetzen, der Gerechte wird grünen wie ein Palmbaum, hat er sich gesagt, die Deutschen haben noch nie eine Palme gesehen. Die wissen gar nicht, wie eine Palme aussieht. Das machen wir ganz anders. Der Gerechte wird grünen wie eine Eiche. So. Und er hat also alles verdeutscht. Aus den Palmen hat er Eichen gemacht. Und so viele andere Sachen. Und hier aus den Ziegen hat er Böcke gemacht. Denn im Aramäischen stehen Schafe und Ziegen. Also das, darauf kommt es mir ganz arg drauf an, dass wir das hier zu nehmen. Ich lese, so wie wir es gewohnt sind, Schafe und Böcke. Aber das kann nicht so stehen bleiben. Denn Jesus erzählt an einer anderen Stelle ein Gleichnis, das in die gleiche Kategorie hineinpasst, vom gleichen Evangelisten wiedergegeben, Unkraut und Weizen. Unkraut und Weizen, genau das gleiche, Schafe und Ziege. Das ist so das letzte Gleichnis, das Jesus hier gab nach Matthäus. Er sagt, wenn des Menschen Sohn in seiner Herrlichkeit kommt und alle Engel mit ihm, dann wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sich setzen. Und alle Völker werden sich vor ihm sich versammeln oder zusammengerufen sein. Und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den Böcken. Und jetzt bitte mach eine Klammer, Ziegen. Ziegen. Schafe von den Ziegen scheidet. Denn Schafe und Ziegen sind früher in den Beduinenherden oder orientalischen Herden sind zusammengelaufen. Sie gehörten dazu, Ziegen und Schafe gehörten dazu und doch total verschieden in ihrer Art und Wesen. Die einen fressen unten, die anderen fressen oben. Die Ziegen fressen vorwiegend so die Sträucher ab und die Schafe vorwiegend den Boden. Und auch die ganze Fressart und so dergleichen ist es also unterschiedlich. Er wird trennen Schafe von den Böcken, Klammer auf, Ziegen, Klammer zu. Er wird die Schafe zu seiner Rechten versammeln, die Böcke aber zur Linken. Dann wird der König denen auf der rechten Seite sagen, kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid. Nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch bestimmt ist. Also das Reich Gottes ist für dich bestimmt, nicht erst seitdem du dich bekehrt hast, sondern seit der Erschaffung der Welt. Noch ehe du geboren wurdest, ist das Reich Gottes für dich schon bestimmt gewesen. Begreifst du etwas Tiefes, etwas Geheimnisvolles? Für die Schafe ist das Reich Gottes bestimmt schon vor der Erschaffung der Welt. Hat es noch kein Licht gegeben, hat es noch keinen Baum gegeben, keinen Vogel gegeben, keinen Fisch gegeben, keinen Menschen gegeben. Da hat er schon bestimmt für dich das Reich, das seit der Erschaffung der Welt für euch bestimmt ist. Denn ich war hungrig. Und bitte, ohne Kommentar geht er gleich weiter. Er beschreibt die Schafsnatur. Jesus beschreibt jetzt, was die Schafe alles machen, wie die sich verhalten. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mich mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten, die haben es gar nicht gemerkt, dass sie Jesus bedient haben, dass sie Jesus geholfen haben, dass sie sich um Jesus gekümmert haben. Das haben sie gar nicht gemerkt. Sie haben total unterbewusst gehandelt. So, es gibt ein Leben, das bewusste Leben und das unterbewusste Leben. Zum Beispiel mein Unterbewusstsein überlegt sich nicht. Einatmen, ausatmen. Oder Herz, du musst klopfen. Oder Gleichgewicht. Also es gibt Dinge, die ich total unterbewusst mache. Stell mal vor, ich würde jetzt müsste nachdenken mit meinem Bewusstsein leben. Ich würde vergessen zu atmen vielleicht. Und wenn ich einschlafe, wie geht es dann? Und es ist unbewusst. Das ist praktisch ihre zweite Natur, Jesus zu dienen, den Obdachlosen zu beherbergen, den Nackten zu kleiden, den Durstigen zu tränken, den Hungrigen zu speisen. Das war so selbstverständlich, das haben sie gar nicht gemerkt, dass sie da Gott gedient hat. Es geht darum, diese Natur, wenn wir die göttliche Natur haben, die Schafsnatur haben, dann leben wir wie selbstverständlich, wie von selbst unser christliches Leben. Ist gar nicht so anstrengend. Aber versuch einmal jetzt, wenn du ein Bock bist, Bock ist nicht Ziege, versuch mal als Ziege ein Schaf zu kopieren. Sich anzustrengen wie ein Schaf, sich zu benehmen, das schaffst du nicht. Auch wenn du mit der Schafsherde mitläufst und bei der Schafsherde bist und denselben Hirten sogar noch obendrauf hast, du wirst es nicht schaffen, die Schafsnatur als Ziege anzunehmen. Die Hörner wirst du nie abschütteln können, denn normalerweise Schafe haben keine Hörner, nur Böcke und Ziegen, also es gibt ganz wenige Ziegen ohne Hörner. So, Ziegen haben gewöhnlich, das ist das Normale, einige, wenigstens zwei Hörner haben die. Also, zwei Hörner haben die. Es gibt ja Einhorn in der Bibel. Es gibt diesen Einhorn und Einhorn hat ganz tiefe mystische Bedeutung. Aber über den Einhorn werde ich ein andermal sprechen. Ich habe einmal über den Einhorn hier gepredigt. Dann hat jemand das so für sich persönlich genommen und dann hat er gesagt, jetzt muss ich überall wie ein Einhorn durchgehen. Ein Einhorn. Was ist ein Einhorn? Es ist zwar ein Fabelwesen, wahrscheinlich gab es dieses Lebewesen irgendwo einmal. Es gibt ja einige Lebewesen, die es gar nicht gibt in der Natur. Drache kommt nicht in der Natur vor. Auch wenn wir in der Offenbarung lesen von dem Drachen. Das ist nur ein Fabelwesen. Riesen, was sind Riesen eigentlich? Riesen sind nichts anderes wie Missbildungen. Da ist der Kerl so schnell gewachsen. Das ist alles, Riesen. So, Schafe. Das ist also ihre zweite Natur. Der Herr sagt also zu den Gerechten, Herr, und dann sagen sie, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Und wann haben wir dich fremd oder obdachlos gesehen und aufgenommen oder nackt und dir Kleider gegeben? Und wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen? Sie können sich gar nicht vorstellen, dass der Herr Jesus krank werden könnte, dass er ins Gefängnis kommen könnte, dass er obdachlos werden könnte, dass er hungrig sein könnte. Ja, Herr, das ist unmöglich. Du das Brot vermehren kannst, der du aus Wasser Wein machen kannst, du kannst nicht krank sein. Die haben also wie selbstverständlich das alles so genommen. Und darauf wird der König ihnen antworten. Amen oder wahrlich oder so sei es. Ich sage euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Bitte beachte, der Herr Jesus sagt nicht für die Armen, oder für Hinz und Kunz, Müller und Meier, für alle Welt oder getan habt, oder den Armen was getan habt, wenn ihr Sozialisten gewesen seid oder was ihr sonst noch gewesen seid. Nein, was ihr für einen meiner geringsten Brüdern und Schwestern könnten wir auch mit einsetzen hier getan habt, das habt ihr mir getan. Was ist einer seiner geringsten Brüder? Das ist nicht jeder Arme, jeder Penner. So viele Menschen laufen den falschen Armen nach. Und den falschen Reichen nach, also einer meiner geringsten Brüder, getan habt. Und dann wird er auch an die auf der linken Seite sich zu ihnen wenden und ihnen sagen, weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel bestimmt ist. Denn ich war hungrig, genau das Gleiche. Ich war durstig und ihr habt mir nichts zu trinken und nichts zu essen gegeben. Ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir keine Kleidung gegeben. Ich war krank und im Gefängnis und ihr habt mich nicht besucht und mir nicht geholfen und mir nicht gedient. Dann werden auch sie antworten, Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig oder obdachlos oder nackt oder krank oder im Gefängnis gesehen und haben dir nicht geholfen? Darauf wird er ihnen genau das Gleiche antworten. Amen, ich sage euch, was ihr für einen meiner Geringsten getan habt, das habt ihr auch mir, was ihr einem meiner Geringsten nicht getan habt, das habt ihr auch mir nicht getan. Und sie werden weggehen und die ewige Strafe erhalten und die Gerechten aber das ewige Leben. Soweit Gottes Wort. Vater, wir segnen dein Wort. Jesus, es ist aus deinem Mund gesprochen worden. Und Heiliger Geist, du hast diese Worte inspiriert, aufgeschrieben und uns festgehalten. Und wir möchten jetzt dich bitten, Heiliger Geist, hilf uns, dass wir deine Worte heute Abend verstehen, begreifen, um was es wirklich geht in dieser Adventszeit, in dieser Weihnachtszeit, Herr Jesus, in der Endzeit, in der wir leben. Du wirst bald wiederkommen, Herr Jesus. Du stehst vor der Tür und du wirst die Völker versammeln und du wirst sie richten und du wirst die Schafen von den Ziegen trennen, Herr Jesus. Und ich möchte auf der Seite sein, wo deine Schafe sind, Herr, wo deine Jünger sind, wo deine Kinder sind. Bitte segne uns, dass wir dein Wort auch heute Abend verstehen. Amen. Was ihr getan oder nicht getan habt, was ihr einer meiner geringsten Brüder getan habt. Jesus sagt an einer Stelle, wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Wer euch ablehnt, lehnt mich auf. Wer ist dieses euch? Er hat die Jünger gemeint. Und jetzt ist die Frage, Gott hat manchmal Menschen zu uns geschickt, bewusst oder unbewusst, meistens unbewusst. Wenn jemand kommt und sagt, ich komme im Namen des Herrn, da sind wir schon vorsichtig und passen schon auf. Aber wenn jemand so unbewusst, aber Gott schickt jemand zu uns über den Weg, in die Quere, Und wir haben es nicht beachtet, wir haben den fortgeschickt und haben nicht gemerkt, hier wollte Gott durch einen Bruder, eine Schwester zu uns was sagen, uns dienen, uns behilflich sein. Und wir haben gesagt, nein, danke, kein Bedarf. Wir haben Jesus abgewiesen. Und lass uns drüber nachdenken, wie viele Male haben wir schon Jesus in unserem Leben abgewiesen? Hans Brunn schreibt ein Buch, ein Büchlein hat er geschrieben, dieser Bibelübersetzer, Menschen durch oder Modersohn, entweder Bruns oder Modersohn, einer von diesen beiden, Menschen, durch die ich gesegnet wurde. Menschen, durch die ich gesegnet wurde. Es gibt auch Menschen, ich möchte das Buch Fortsetzung, Band 2 schreiben heute vielleicht, oder vielleicht auch als Fortsetzung für dich, dir anheimstellen, weiterzuschreiben. Menschen, durch die du nicht gesegnet wurdest, die waren da, die wollten dir dienen, die sind in deinen Weg getreten und die hast du stehen gelassen. Manche haben unwissend Engel beherbergt, steht in der Bibel. Wie viele Engel wollten schon mal zu dir kommen, dich besuchen und dir dienen? Was ihr einer meiner geringsten Brüder getan habt, wenn der Papst kommen würde oder der Bischof kommen würde oder der Priester kommen würde, dann würden wir, oder irgendjemand, eine hohe Persönlichkeit zu uns kommen würde, dann wären wir sofort, dann würden wir sofort Haltung annehmen. Aber wie oft haben wir keine Haltung angenommen? Da kam ein Mütterchen. Oder ein alter Mann. Ich denke nur, Ananias, geh hin und leg dem Saul von Tarsus da die Hände auf. Ach, was soll ich doch von diesem Baumschüler? Wer weiß, ob er überhaupt lesen und schreiben kann, dieser Ananias. Was soll ich mir von diesem Mann da sagen lassen? Der hat nicht studiert, keine Theologie studiert, kein Doktor, hat wahrscheinlich auch gar kein Diplom. Und da soll ich mir die Hände auflegen lassen? Was wäre aus dem Saul von Tarsus geworden, wenn nicht der Ananias gekommen wäre, wenn der Gott nicht gehorsam gewesen wäre, wenn der Saul von Tarsus nicht von seinem hohen Ross runtergestiegen wäre und wenn Ananias ihm nicht die Hände aufgelegt hätte, aus dem wäre nichts geworden. Und warum aus so vielen Menschen nichts geworden ist, es hätte was werden können. Es gibt Menschen, die haben eine ganz hohe und große Berufung, aber die haben den Ananias nicht reingelassen. Die wollten mit dem Ananias nichts zu tun haben. Oder der Ananias hat sich geweigert, auf der anderen Seite. Zu dem gehe ich nicht. Nein, nein, nein. Was ich schon von dem Mann gehört habe, wie grausam der war und was für eine Geschichte der schon hat und wie viele Menschen er ins Gefängnis gebracht hat, zu dem gehe ich nicht. Wie viel Segen, wie viel Heil geht doch wirklich verloren. Gott möchte die Menschen segnen und die Menschen können nicht gesegnet werden, weil das Heil an den Menschen vorbeigeht. Deshalb ist es so wichtig, dass wir nicht einfach sagen, nein, das geht mir nichts an. Wer weiß, vielleicht will Gott durch diesen Bruder, durch jene Schwester etwas tun, etwas sagen, etwas geben. Und wenn wir zusammenkommen, so soll doch nach der Heiligen Schrift jeder etwas haben. Also was hast du mitgebracht heute Abend? Was bringst du mit in den Gottesdienst? Welchen Beitrag leistest du? Werden Menschen durch dich gesegnet, wirst du von anderen gesegnet. Können dich andere segnen? Ich lasse mich von dem nichts sagen. Ja. Wenn du von dem oder jenem keine Achtung hast, keinen Respekt hast, wenn du ihn nicht höher achtest als dich selbst. Was bist du eigentlich? Du bildest dir so viel ein, was du wärst. Weißt du, was du bist? Ein armer Würmlein. Bist nichts wert. Wir sind niemand. Niemand ist was wert. Aber was ihr einer meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Die, die nichts wert sind im Reich Gottes, die sind Edelsteine, die sind Diamanten, die sind Perlen, die nichts wert sind. Auf die kommt es letztens an. Der Herr sagt nicht, was ihr dem Schriftgelehrten, dem Pharisäer, dem Pastor getan habt, sondern was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt. Was ihr für den getan habt und was der an euch tun konnte, der so verachtet ist. Was soll's? Lasst mich hier weitergehen. Er wird scheiden an jenem Tage. Und was Gott macht, ist eine Scheidung. Niemand sollte sagen, Gott bringt zusammen. Gott vereint alles. Nein, Gott vereint nicht alles. Gott ist kein Koch, der Eintopf macht. Gott ist kein Koch, der Eintopf macht. Wenn Gott was kocht, macht er immer Delikatesse. Wenig, gut und schmackhaft. Das ist also, wie unser Gott im Himmel kocht. Er ist also Delikatessenkoch. Und kein Eintopf. Das Zweite, nachdem Gott sagte, es werde Licht. Das Zweite, was Gott schuf, was Gott machte, was er sogar einen ganzen Tag dafür verschwendete, er schied. Er schied Finsternis vom Licht. Und den zweiten Tag hat er auch nichts anderes getan. Er schied Wasser. Auch wieder Scheidung. Gott, also Gott ist sehr stark bedacht auf Selektion. Er will das Stärkste, das Beste, das Optimalste herausholen und dass es sich entwickelt. Selektion. Christlets, das sich herauskristallisiert, sich herausbildet, etwas Hervorragendes. Und er schied. Er schied Wasser. Unten und oben, links und rechts, er schied. Und auch hier, das Letzte, was wir von ihm wissen, das Letzte, was er tun wird am Ende der Zeit, das jüngste Gericht, nennen wir das so komisch, hier, und er wird mit seinen Engeln kommen, auf seinem Thron sich setzen, auf dem Thron seiner Herrlichkeit, und alle Völker wird er zusammenrufen, auch die Juden werden kommen und die Deutschen werden kommen. Und ich fand es ganz toll, was der Herr Rau diese Tage gemacht hat, glaube ich, heute war es. Er hat sich bei allen entschuldigt, öffentlich entschuldigt, für alle, die Zwangsarbeit tun mussten im Deutschen Reich unter Hitler und in dieser Zeit, in der Kriegszeit. Er hat sich entschuldigt. Und ich finde es ganz groß, dass er sagt, bitte verzeiht und vergibt uns Deutsche, dass sie hier Zwangsarbeit bei uns in unserem Land machen mussten. Denn mit Geld kann man all das Leid nicht zurückzahlen. Man kann nur um Vergebung bitten. Ich finde es ganz toll. Alle Völker werden gerichtet. Da kommt kein Volk ungeschoren. Und alle Völker haben Dreck am Stecken. Und alle Völker müssen Buße tun. Die Russen genauso wie die Amerikaner und die Chinesen. Und wir können die ganze Welt durchgehen. Und jeder Stamm in Afrika. Alle Völker werden versammelt sein. Und er wird dann diese Völker trennen. Und da wird es eine ganz klare Trennung geben zwischen Schafe, und lass mich dieses Bild aramäisch nehmen, nicht griechisches Denken. Die Griechen kannten diese orientalische Tierhaltung nicht mehr in dieser Art und Weise, dass Schafe und Ziegen zusammen waren. In Griechenland waren Ziegen extra und Schafe extra. Da gab es Ziegenhirten und da gab es Schafshirten. Aber dass beide zusammengehalten worden sind, das gab es nur im Orient. Nur in Palästina, also bei diesen Beduinen und den Nomaden dort in der Wüste. Die haben da alles unter einem Hut. Die haben sogar noch Kamele gehütet. Auch das haben sie noch gemacht. Also nicht nur die Schafe und Ziegen. Ziegen. Wie ist so eine Ziege? Lass uns drüber nachdenken. Wenn wir diejenigen, die jetzt auf dem Land groß geworden sind, die werden mir zustimmen oder mich ergänzen können, wie so eine Ziege ist. Also ich kann mir so eine Ziege so bockig vorstellen. Schon das Wort Ziege. Tja, immer meckern. So trotzig, starrsinnig, unlenksam, widerspenstig, so mit den Hörnern. Und immer, also ich kenne meine Ziegen, also unsere Ziegen, und ich weiß, und ich musste immer die Ziege weiden. Wir haben, das war die Kuh des armen Mannes bei uns drüben. So, wir haben die Milch abliefern müssen und zu Hause haben wir von der Ziegenmilch gelebt. So, und die, ich musste die Ziege, ich weiß, mit der Ziege, wie die geweidet wird, so immer weitergeführt da am Gras, und dann hat man seine Schulaufgaben gemacht und die Ziege da am Strick gehalten und aufgepasst, dass sie nicht davonläuft. So, aber die kann manchmal ganz bockig sein. Nein, die will nicht. Und da kannst du ziehen, so viel du willst, die stellt sich auf die Hinterfüße, sie will nicht. Sie will hier bleiben, hat sie jetzt so Weidenstrauch entdeckt und von dem Strauch kriegst du die nicht mehr weg. Die Ziegen fressen mit Vorliebe grüne Blätter ringsherum. Dass der Orient und der ganze Mittelmeerraum fast kahl ist, verdankt man nur der schwarzen Ziege, die alles kahl gefressen hat, die schwarze Ziege. Die hat den Orient kahl gefressen, die schwarze Ziege. Und jetzt lass mich hier das Bild Schafe und Ziege jetzt nehmen. Es gibt Menschen, die leben nur für sich und fressen alles kahl. Ja, das ist ein Bild eins. Was hier, die leben nur für sich. Wo warst du hungrig? Wo warst du durstig? Wo warst du nackt? Es gibt Gottes, und jetzt, ich lasse die Völker weg, vergessen wir die Völker. Wir sind ja sowieso selber auch ein buntes Volk hier heute Abend. Er wird Gemeinden versammeln und alle Christen werden zusammen vor dem Thron Gottes sein. Und dann wird er scheiden, die Ziegen und Schafe. Die Christen, die nur an sich gedacht haben. Hauptsache, ich habe jetzt grüne Blätter. Und die Ziegen sind so eigensinnig, wenn da noch eine andere Ziege kommt, stoßt sie weg. Die denkt, jetzt wird, obwohl es genug Futter da ist, drängt es weg. Es hat nicht gelernt zu teilen. Die Ziegen können nicht teilen. Das ist so Natur der Ziege. Immer nur an sich denken. Nur für sich leben. Deshalb haben sie zwei Hörner, damit sie links und rechts stoßen können. Von sich stoßen können. Deshalb sind diese Hörner auch gewachsen. Damit sie Macht und Autorität demonstrieren können. Hörner aufsetzen. Ja, wisst ihr? So Macht zeigen. Im Horn liegt ja die Macht. Ich bin hier was, ich kann hier was, ich habe hier was zu sagen. Und so viele, und genau das ist, was Jesus hier sagt, über die Natur der Schafe und Ziegen. Und er wird trennen, die Schafe, die haben sich weiden lassen, die haben sich führen lassen, aber die Ziegen, die haben sich geholt, was sie gebraucht haben. Die wurden nicht geführt und geweidet. Und der Hirte lässt diese Ziegen nur so mitlaufen. Das gehört eigentlich so dazu. Sie sind dabei. Die sind dabei. Und Ziegen und Schafe. Die Frage, die mich heute Abend bewegt, als ich diesen Text hier gelesen habe, ist, sind wir nur Mitläufer? Nur dabei? Hauptsache, ich war dabei. Hauptsache, ich habe mich befriedigen können. Hauptsache, ich durfte genießen. Hauptsache, ich bin satt geworden. Hauptsache, ich bin gesegnet worden. Aber was ist mit dem anderen? Ich war nackt, der Geringste. Was ist mit dem Geringsten? Ist der satt geworden? Mit unseren Hörnern haben wir vielleicht den einen weggestoßen und den anderen weggestoßen von der Tränke. Weil wir uns satt trinken wollten. Und dann haben wir gebetet und gelobt und gepriesen und Gott gedankt. Alles, das ist Fressen für Christen. Loben, danken, preisen, anbeten, rühmen, Halleluja sagen. Und wir stoßen dabei andere weg und merken das nicht einmal. Wir nennen das Stein des Anstoßes. Wisst ihr, was das ist, Stein des Anstoßes? Dass wir mit unserem Loben, dass der andere gar nicht dazukommt. Der kommt gar nicht zu Tränke ran, weil wir so viel Zeit in Anspruch nehmen. Eigentlich bist du Kind Gottes, du kennst Jesus. Du liebst Jesus. Und wenn wir in einem Gottesdienst zusammenkommen, so sollten wir eigentlich denen, die nicht so geübt sind und nicht so erfahren sind und nicht so viel Gelegenheit haben zu beten, Gott zu loben, zu preisen, die sollten loben und preisen. Und wir sollten zurückhalten. Das wäre vernünftig. Dass wir ein vernünftiger Gottesdienst. Der vernünftige Gottesdienst ist, seine Glieder unter Kontrolle zu halten. Römer 12. Zu begrenzen. Oh, Hauptsache wird er gesegnet. Hauptsache wird meine Schwester gesegnet. Hauptsache wird mein Bruder gesegnet. Dieser Arme, der gerade Anfänger ist, der das Alphabet noch nicht einmal so richtig gelernt hat. Jemand kam zu mir, und von jemandem, der sich hier bekehrt hat. Und sagte, entschuldigen Sie, aber wissen Sie, Sie reden die ganze Zeit von Lukas, Matthäus und Markus. Haben die nur Vornamen, haben Sie keinen Familiennamen? Ist doch süß, nicht wahr? Wenn Sie keine Familiennamen haben. Aber wir sind perdu. Wir sind perdu. Und wir sollten den anderen ranlassen. Sättige du dich mal, werde du mal satt. Und wenn du satt bist, da ist noch so viel auf dem Tisch Gottes, dass ich mich auch noch sättigen kann. Ich habe manchmal Probleme, manchmal gehe ich auf die Seite, manchmal gehe ich auf die Seite. Weißt du, ich will nicht zudecken, die Folie, dass ihr sie nicht seht. Hast du schon mal drüber nachgedacht, was sieht dein Bruder, deine Schwester hinter dir? Wie siehst du? Weißt du, von vorne, da strahlst du. Aber wie siehst du hinten? Ein schöner Rücken. Wie sieht der aus? Wie sieht dein Rücken aus? Nicht nur, wie dein Gesicht aussieht, sondern wie sieht dein Rücken aus? Weißt du, wenn dein halber Goliath vorne steht und Gott lobt und preist, man sieht nicht die Folie. Da kann ich Gott loben und singen. In der Bibel heißt, wenn jemand essen will, der soll zu Hause essen. Wenn jemand trinken will, der soll zu Hause sich betrinken. Aber nicht im Haus Gottes. Viele haben sich gewohnt, wie in der Korinthergemeinde, es war eine charismatische Gemeinde. In dieser Gemeinde passierte alles, was in einer christlichen Gemeinde überhaupt passieren kann. Und Gott ist so gnädig, dass sogar diese zwei Kapitel, diese zwei Bücher überhaupt in der Bibel drin sind. Die haben so viel Ärger gebracht. Wenn diese zwei Bücher nicht in der Bibel gewesen wären, wir hätten so wenig Kirchenspaltung. Wir wären alle eins, wir wären alle katholisch heute Abend. So, aber diese zwei Bücher, die haben die Protestanten auseinandergebracht, die haben die Ostler und die Westler auseinandergebracht, die haben alle auseinandergebracht. Und Zungenredner und die, die kein Zungenreden haben, die nur Liebe, Liebe, Liebe haben wollen. Schafe und Böcke, er wird trennen. Dieser Abschnitt hier spricht von Charaktereigenschaften, von inneren Werten. Ganz unbewusst, das gehörte eigentlich so zu ihrem Leben, dass sie sich um die Schwachen gekümmert haben und dass sie sich der Schwachen angenommen haben. Wenn ich irgendwo bin und ich weiß, die glauben nicht an den Heiligen Geist, wie wir das glauben, muss ich nicht in Zungen beten und zeigen, wie geistlich ich bin. Oder muss ich nicht einmal die Hände falten, die Hände nicht vorheben, wenn ich weiß, dass die sind so und so. Ich muss meine Geistlichkeit nicht demonstrieren. Entweder habe ich's oder habe ich's nicht. Leute, die was beweisen müssen, die was zeigen müssen, was die Orden brauchen. Gucken wir mal doch die damals im Osten, wie viele Orden die da an ihrer Brust hatten. Die Leute haben nichts gehabt. Deshalb brauchten sie so viel Dekoration. Einer, der innere Werte hat, der braucht keine Dekoration, der braucht nicht einmal eine Krone und ist trotzdem König. Wenn einer wirklich König ist, der braucht keinen Thron, um zu regieren. Der kann auch vom Bett aus regieren. Wenn einer König ist. Aber die meisten sind keine Könige. Die meisten haben keine Substanz. Wo warst du, Herr? Krank, schwach, hungrig, durstig und so weiter. Er wird sie scheiden, Schafe von den Ziegen. Ich will eine Stelle lesen. Lukas Kapitel 22. Lukas Kapitel 22, eine ganz interessante Stelle, auch in der Endzeit, Jesu letzte Tage, Jesus ringt im Garten Gethsemane, er geht zum Gebet, in der Gebetsstunde zeigt sich, wie die Menschen sind, beim Beten zeigt sich das. Also die wahre Geistlichkeit zeigt sich beim Beten, wie einer beim Beten ist, wie er sich beim Beten benimmt, wie er betet, nicht wie laut er betet. Ich habe einen lieben Bruder mal in Heilbronn gehabt, ich sage nicht von Berlin, das erzähle ich, wenn ich mal in Moskau nachher Pastor bin. Was ich in Berlin alles erlebt habe, mit meinen Berliner. Aber in Heilbronn, da war so ein kleines Männle. Sein Leben hat vorne und hinten nicht gestimmt. Aber wenn er gebetet hat, lieber Gott, habe ich gedacht, als ich zum ersten Mal die Gemeinde übernommen habe, habe ich ihn als Substanz mit übernommen in der Gemeinde, habe ich gedacht, wie geistlich doch der Bruder ist. Lieber Gott, hui, dachte ich, der Herrgott selber spricht jetzt leibhaftig. Hatte ich einen Satz, lieber Gott. Also ich habe Gänsehaut gekriegt, wenn der den Mund aufgemacht hat und anfing zu beten. Aber das hinterher, wenn du nachher angeguckt hast, was alles so in seinem Leben drin war. Vergiss es. Andere, ich habe andere Leute kennengelernt in meinem Dienst, die haben geheult und geflennt wie kleine Kinder. Ich habe gedacht, mei, wie hingegeben er da ist und wie den Herrn lieb hat und so weiter. Alles nur Theater. Wir sind gute Theaterspieler. Aber wisst ihr, die wahren Werte kann man nicht überspielen. Früher oder später wird alles offenbar werden. Und hier, deshalb der jüngste Tag, das jüngste Gericht nennen wir das. Es gibt Dinge, die wir lange Zeit unter dem Teppich gehen können, lange Zeit verstecken können, lange Zeit überspielen können, mit was es auch immer ist. Lautstärke, Gefühlsduseleien, Gefühlsausbrüche, Gefühlsäußerungen. Das lassen wir alles sein. Es kommt alles an den Tag. Lukas Kapitel 22, Vers 41, denke ich hier. Dann entfernt er sich, also von den Jüngern im Garten Gethsemane, von ihnen ungefähr einen Steinwurf weit, kniete nieder und betete: Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und gab ihm neue Kraft. Und er betete in seiner Angst noch inständiger, und sein Schweiß war wie Blut, das auf die Erde tropfte. Nach dem Gebet stand er auf, ging zu seinen Jüngern zurück, und sie waren alle im Gebet. Was? Oh, sie haben den Herrn gesucht, mit dem Herrn mitgebetet. Nach dem Gebet stand er auf, ging zu seinen Jüngern zurück und fand sie schlafend. Denn sie waren vor Kummer erschöpft. Sie haben gar nicht gebetet. Da sagt er zu ihnen: Wie könnt ihr schlafen? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Und wir wissen von einer anderen Stelle, dreimal genau das Gleiche. Jedes Mal, wo er zurückkam, schnarchten sie schon wieder. Sie konnten nicht beten. Nur ein Steinwurf weiter ringt einer um Leben und Tod. Herr, dein Wille geschehe, schwitzt Blut. Nur ein Steinwurf weiter ringt das Lamm Gottes. Und das sind die Ziegen, die schlafen. Jünger als Ziegen, die schlafen. Die haben nicht mitbekommen, wie spät es an der Weltenuhr Gottes ist. Sie haben nicht den Ernst der Lage gescheckt, wie kritisch alles ist. Denn wir lesen ein paar Verse weiter. Der Judas ist schon unterwegs. Die haben nicht gemerkt, dass schon alles beschlossen ist. Der soll weg, der soll gekreuzigt werden. Die schlafen, während der eine das Lamm Gottes ringt. Sie haben nicht gemerkt. Jesus, dieser Geringste, der Verachtete von allen, der Unwerteste. Jesus ist zuerst einmal dieser eine, an dem keine Schönheit war. Manche stellen Jesus so süß und so weiße, reine Haut. Nein, nein, er ist angespuckt worden, er ist verachtet worden. Eine Dornenkrone hat man ihn aufgesetzt. Nackt hat man ihn ausgezogen, ans Kreuz genagelt. Da war gar keine Schönheit mehr. Sogar seinen Bart hat man gerauft. Nicht rasiert, gerauft hat man's. So, keine Schönheit, blutend. So hing er am Kreuz. Und die Jünger haben nicht gescheckt. Die haben nicht gescheckt, sie haben geschlafen. Weil sie ganz anderer Natur waren. Sie waren nicht aus demselben Holz geschnitzt, wie Jesus war. Ihre Natur war total anders. Obwohl sie mit Jesus dabei waren, obwohl sie mit Jesus gesprochen, geredet haben, obwohl sie Jesu Wunder gesehen haben, Jesu Worte gehört haben, haben sie nicht vernommen, um was es wirklich geht. Nur ein Steinwurf weiter. Ziegen und das Lamm. Sie weiden zusammen, sind zusammen auf einem Grundstück, und doch, das sind Welten, die auseinanderklaffen. Kurze Entfernung zwischen menschlichem Misslingen und göttlichem Gelingen. Der eine siegt und die anderen verlieren. Schafe und Ziegen. Nur ein Steinwurf weit. Der eine ringt und betet und kämpft und die anderen schlafen. Die besten Menschen versagen. Und die Jünger waren wirklich gute Leute. Ich glaube nicht, dass das Kriminelle waren, die dem Heiland nachfolgten. Diese Fischersleute. Dass das Verbrecher waren, das waren die edelsten Menschen, die Gott überhaupt auf diesen Erdenrund hatte, die Jesus fand, die Jesus gefunden haben. Der engste, intimste Mitarbeiterkreis Jesu schlief. Nur ein Steinwurf. Dreimal findet er sie schlafend. Welterschütternde Ereignisse finden statt und sie merken nichts davon. Und deshalb sagt Jesus hier, am Ende der Zeit, er wird kommen mit seinen Engeln, Und sich auf dem Thron seiner Herrlichkeit setzen, die Völker versammeln und so weiter. Welterschütternde Ereignisse finden statt. Und Gottes Kinder pennen, schlafen. Ist das nicht heute auch so? Jeder weide sich nur selbst. Herr, wann wirst du das Reich Israel aufrichten? Und Meister, erlaube, dass mein Bub zur Linken und der andere zur Rechten sitzen kann. All diese Wünsche, die dann geäußert werden, total menschliches Denken, wann wirst du das Reich Israel aufrichten? Und dann hinterher erzählen sie, wir dachten. Und so viele Menschen denken viel zu viel und beten viel zu wenig. Hätten sie mehr gebetet und weniger gedacht, wäre viel mehr in ihrem Leben passiert. Wir dachten. Und so viele Christen sind nur Denkakrobaten. Sie denken und denken, von morgens bis abends, sie denken und überdenken alles. Sie überdenken ihre Vergangenheit, ihre Gegenwart und ihre Zukunft. Und der Herr sagt, er kennt nicht die Zeit. Wann? Und dann ist die Rede hier, wann warst du nackt, Herr? Wann warst du bloß? Und so weiter. Wann? Und die Schafsnatur in sich hatten, die haben ganz ungeniert Gott gedient. Sie haben gesagt, egal, ob jetzt jemand uns sieht oder nicht sieht, ob jemand uns lobt oder nicht lobt, ob wir jetzt befördert werden oder dekretiert werden, spielt jetzt keine Rolle. Wir dienen Gott. Wir dienen Gott. Wir tun unsere Arbeit. Wir sind treu an dem Platz, wo Gott uns hingestellt hat. Egal, ob wir Erfolg haben oder Misserfolg haben. So viele Menschen dienen Gott nur, wenn sie Erfolg haben. Würdest du Gott dienen, wenn du Misserfolg hast und dein wahrer Gottesdienst zeigt sich, wenn du betest und nichts passiert? Weißt du, so viele Gotteskinder meinen, ich bin ein Kind Gottes, wenn ich bitte und da passiert etwas. Paulus hat dreimal gebetet, ist nichts passiert. Im Gegenteil, er musste lernen, sich zu genügen an seiner Gnade. Auch das gehört zum christlichen Leben. Nicht nur das Schweißtücher zu verschicken und Schatten auszustrahlen und Kranke dabei gesund zu machen, sondern nichts erreichen. Viele Menschen haben Jesus nicht verstanden. Und du glaubst, dass du verstanden wirst. Als er sagte einmal, als Lazarus tot war und schon fast gestunken hat, noch nicht ganz, aber fast gestunken hat, dann sagt er auf dem Weg nach Bethanien, er schläft. Und sie haben ihn ausgelacht, als wenn er von Sinnen wäre. Das andere Mal das Mädchen, als er sagte, sie schläft. Heiland, du fantasierst. Sie haben Jesus nicht verstanden. Die Frage ist, verstehe ich Jesus? Verstehst du Jesus? Verstehen wir ihn? Ich war nackt, obdachlos, fremd, gefangen, krank, hungrig, durstig. Haben wir ein Auge für Jesus? Die Spuren Gottes in unserem Leben, sehen wir Jesus, wenn er zu uns kommt? Einer Gemeinde in der Offenbarung musste einen Brief schreiben. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. In einer charismatisch-apostolischen, pfingstlichen Gemeinde, wie sie damals war, noch von dem Apostel Johannes geleitet und geführt. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Haben die keinen Gottesdienst gehabt? Haben sie nicht die Bibel gehabt? Wisst ihr, es ist merkwürdig, sehr, sehr, sehr merkwürdig. Wir haben in dem Alten Testament eine ganz interessante Stelle. Da gibt es 300 Jahre lang feiern sie Gottesdienst und sie haben keine Bibel. Ich frage mich, wie kann man Gottesdienst in einem Tempel feiern und man hat keine Bibel? Die haben keine Schrift gehabt. Und wir lesen erst später, fand man die Gesetzesrolle und alle weinten wir sie. Und warum hat man das nicht gefunden und so weiter? Da wurde der Tempel zerstört und nachdem alles kaputt war, hat man im Schutt, hat man da die Gesetzesrolle gefunden und sie weinten. Oh, wir haben das Wort Gottes gefunden. Jahrhundertelang hat man Gottesdienst gefeiert ohne Wort Gottes. Ist das möglich? Keine Weissagung, lesen wir in einer Stelle. Es war schon lange keine Weissagung. Und eigentlich 400 Jahre im Judentum gab es keine Weissagung. Malachi war der letzte Prophet und wir wissen, Johannes der Täufer war der nächste, der gekommen ist. Jahrhundertelang gab es keine Offenbarung Gottes. Schrecklich. Wie kann man geistlich leben? Jahrhunderte. Manche sind schon jetzt krank, wenn sie 3 Wochen keine Prophetie haben. Aber jahrhundertelang keine Wort
kein Wort Gottes, keine Offenbarung Gottes. Ja.
Nicht gemerkt. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wo ist Jesus bei dir, bei mir, bei uns? Drin oder draußen? Du musst selber diese Frage beantworten. Ich kann das nicht für dich tun. Bist du Schaf oder bist du eine Ziege? Bei den Ziegen ist er draußen, bei den Schafen ist er drin. Ich habe nirgendwo gelesen, meine Ziegen hören mein Wort. Sie kennen meine Stimme. Sie folgen mir. Ich lese nur von den Schafen. Meine Schafe hören meine Worte. Aber von Ziegen, die Ziegen kümmern sich nicht um die Stimme des Hirten. Der Hirte ist ihnen vollkommen egal. Erst wenn die Herde etwas weiter weg ist, kommen sie noch schnell nachgerast und schließen sich wieder an und laufen wieder mit. Sie achten nicht auf die Stimme des Hirten. Und ich glaube, dass die Ziegen etwas schwerhörig sind. Die sind nur so vergnügt mit ihrem saftigen Grün, da was sie jetzt finden. Und nagen alles so restlos ab und lassen nichts für jemanden zurück. Nur für sich. Sind so mit sich selbst beschäftigt. Sie merken es nicht. Wir können mit uns selbst so beschäftigt sein, dass wir in unserem eigenen Saft schmoren. Mit unserer Religion, mit unserem Gottesdienst, mit unserer Anbetung, mit unserem Lobpreis, mit unserem Verkündigung, mit unserem Dienst, mit unserem Zeugnis, so mit uns beschäftigt, dass wir nicht merken, dass der liebe Gott noch was anderes auch noch hat und noch was anderes will. Wir merken es nicht einmal, weil wir betriebsblind geworden sind. Und da müssen Leute von draußen kommen und uns die Wahrheit sagen, weil wir so Insiderblindheit haben. Weil wir nur noch nach innen gucken und nur noch nach innen und so uns verinnerlichen, wir sehen schon den Bauchnabel. So betreiben wir Narzissmus. Und so narzisstisch sind wir schon veranlagt, dass wir nur noch so die Selbstschau betreiben. Aber Gott will, sieht das Feld zur Ernte, es ist weiß und wenige sind der Arbeiter. Das sollen die Missionare da machen, das ist ihr Geschäft. Aber wenn du hier die Tür verlässt, raus aus dieser Kirche rausgehst, betrittst du das größte Missionsfeld der Welt. Deutschland. Missionsland Nummer 1. Sobald du hier zur Tür rausgehst. Schafe und Böcke. Nur ein Steinwurf. Das ist gar nicht so weit auseinander. Das sind ja kleine, große Unterschiede. Beide sind zusammen, beide bei einer Herde zusammen und doch dann nachher die Trennung, diese Scheidung ist so himmelhoch. Geht hin, ihr Verfluchten. Kommt her, ihr Gesegneten. Es gab einmal zwei jüdische Jungs. Beide lebten zusammen. Beide besuchten gemeinsam die ein und dieselbe Schule. Beide hörten das Evangelium. Einmal Abraham Silberstein und der andere war Leo Trotzki. Abraham Silberstein wurde ein Missionar und Leo Trotzki wurde der Begründer der Roten Armee. Musste nach Mexiko fliehen und wurde dort von seinen eigenen Leuten ermordet. Beide die gleichen Möglichkeiten, die gleichen Voraussetzungen. Beide waren zusammen, beide sind zusammen groß geworden. Der eine wird Missionar und der andere ein Bandit. Ein Rebellenführer und wird von seinen eigenen Leuten umgebracht. Schafe und Ziegen. Lass mich ein paar Gedanken über die Schafe und Ziegen noch sagen. Schafe lieben den Herrn. Sie lieben sein Wort. Jesus sagte in Johannes Kapitel 14, Vers 21, Johannes 14, Vers 21, er spricht von den Schafen. Er sagte, ich bin der gute Hirte. Ich bin nicht der Ziegenhirte. Auch wenn ich Ziegen noch dabei habe, lass ich mitlaufen. Der Herr Jesus ist so großzügig, so wie er sagt, lass Weizen und Unkraut zusammenwachsen. So sagt er, lass Ziegen auch dabei sein. Schließ die Ziegen nicht aus, auch die Ziegen, die werde ich eines Tages trennen. Aber lass die Ziegen auch noch da sein. Wisst ihr, Ziegen stinken. Ziegenbock. Wir haben jetzt Ziegenmilch gekauft. Wir dachten, wir machen was ganz Neues. Wisst ihr, wir haben unsere Ziegenmilch aufgehoben für den Crash 2000. Wenn Strom ausfällt und nichts mehr zu kaufen gibt, es riecht. Ziegenmilch riecht, wenn man das nicht gewohnt ist. Schmeckt gut, soll es gesund sein, aber es schmeckt auch ein bisschen anders. So, Ziegen.
und Schafe. Was habe ich gesagt? Johannes Kapitel 14, Vers 21. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden. Und auch ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. So, ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Und jetzt pass auf, da war ein Ziegenbock dabei. Bei dieser Herde war ein Ziegenbock dabei. Judas, der eine Judas und dann noch ein anderer Judas. Es gibt immer zwei Typen, immer dabei bei der Herde. Es gibt Judas und dann heißt es nicht der Judas Ischariot. Judas und nicht der Judas Ischariot. Wir haben immer Parallelen. Die Kluft ist nicht so groß. Judas und Judas, nicht der Ischariot, fragt ihn, Herr, warum willst du dich nur uns offenbaren und nicht der Welt? Jesus antwortete ihm, wenn jemand mich liebt, wird er an meinem Wort festhalten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Wer mich liebt, hält an meinen Worten fest. Und das Wort, das ihr hört, stammt nicht von mir, sondern von dem Vater, der mich gesandt hat. Das habe ich zu euch gesagt, während ich noch bei euch war. Der Beistand, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und an meinen Frieden lasse ich euch. Judas und Judas, der nicht Ischariot war. Zwei Judasse. Schaf und Ziege, Judas und nicht Judas Ischariot. Judas 1 und Judas 2. Ich weiß nicht, welcher wir jetzt sind. Und wir wissen ja später, der Teufel hat sein Herz erfüllt, obwohl er Teufel ausgetrieben hat. Und deshalb war Jesus so entsetzt. Und er versucht in einer anderen Illustration zu sagen, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben? Und das ist eine Anspielung auf Judas Ischariot. Judas Ischariot war dabei, als er die Teufel austrieb. Einer von diesen, ich weiß nicht, mit wem er zusammengegangen ist, wahrscheinlich, er war sogar der Anführer, denn er hatte die Kasse sogar. Er war wahrscheinlich der Erste, der vorne anging. Und trotzdem, obwohl er bei anderen die Teufel austrieb, war der Teufel in seinem Herzen. Ist das nicht entsetzlich? Der Teufel erfüllte das Herz des Judas. Und schon von Anfang an, der Beistand, der kommen wird, der Heilige Geist, wird euch in alle Wahrheit leiten. Und sie halten das Wort des Herrn. Die Schafe, die Treuen, sie halten das Wort Gottes, sie halten es fest. Also man erkennt ein Schaf Gottes, ein Schaf Jesu Christi, an seinem Verhältnis zu dem Wort Gottes. Leute, die die Bibel nicht lesen, die sind Ziegen. Leute, die das Wort Gottes nicht lieben, nicht mögen, nicht ausstehen können, denen das Wort Gottes nicht schmeckt, nicht bekommt, unverdaulich ist, das sind Ziegen. Schafe, die können nicht genug vom Wort Gottes kriegen. Schafe können nicht genug Wort Gottes hören. Schafe können nicht genug aus dem Wort Gottes lernen. Schafe, die sehen, die können, egal was für ein Blatt du aufschlägst, überall ist Jesus, 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 Jesus drin. Schafe sind hungrig nach Jesus. Sogar in den Apokryphen finden sie noch Jesus. Und in der Offenbarung finden sie noch Jesus. Egal, die können aufschlagen, die Bibel, überall spricht die Bibel von Jesus. Sie lieben mein Wort. Sie halten mein Wort. Also einen wahren Christen erkennst du am Halten des Wortes Gottes. Das ist sein Kennzeichen, das Markenzeichen, Erkennungszeichen. Hält er das Wort Gottes? Versteht nicht alles. Es ist nicht gesagt, dass ich alles verstehe. Manchmal muss ich auch ganze Brocken schlucken, ganze Grashalme schlucken und so weiter. Aber weißt du, Schafe sind Wiederkäuer. Das ist interessant. Sind Wiederkäuer. Und deshalb, das sind reine Tiere, die Gott geopfert werden dürfen, sind Tiere, also die das Wort wiederkauen. Weißt du, sie schlucken das runter und da sitzt noch drin im Magen. Und so geht's mit dem Wort Gottes und dann muss es nochmals nachgearbeitet werden. Und wir sind heutzutage so gesegnet, dass wir Kassetten haben, wir haben sogar Papier. Früher hatten die Leute nicht Papier. Da müssen sie auch Fälle schreiben und Fell war so teuer. Also sich Fälle zu erstehen oder in Tontafeln prägen und dann brennen, was auch immer war, das war nicht so bequem. Du kannst heute so viele Notizen machen oder kannst auf dem Rekorder festhalten, sogar auf dem Videorekorder festhalten und kannst nochmals durchgehen alles. Schafe sind Wiederkäuer und Gotteskinder sind Wiederkäuer. Maria bewegte alle diese Worte, was die Hirten sagten. Und das waren keine gebildeten Menschen, diese Hirten, die von der Weide kamen und erzählten, uns ist der Engel erschienen und er hat gesagt, geht nach Bethlehem, in der Krippe werdet ihr dein Kind finden, in Windeln gewickelt, Ehre sei Gott in der Höhe. Und all diese Worte bewegte Maria in ihrem Herzen. Denkst du über das Wort Gottes nach, wenn du nach Hause gehst? Oder hast du Zeit, irgendwo die freie Minute, irgendeine freie Minute, um über das Wort Gottes nachzudenken? Oder bist du so voll von Kochen, Nähen, Arbeiten, Spritzen und Mauern und was ist auch immer dein Beruf ist, Geschäfte machen? Oder bist du so voll, dass du gar keine Zeit hast? Du musst dir Zeit nehmen zum Sterben. Und manche Leute werden krank, müssen krank werden, und das ist für sie Krankheit. Und so auf dem Krankenlager liegen, Sterbelager liegen, das ist ein Segen. Manche Leute sagen, das ist Fluch. Das ist kein Fluch, das ist ein Segen. Da kannst du endlich mal nachdenken. Du hast keine Zeit gehabt, dein Leben lang nachzudenken, jetzt kannst du nachdenken. Und da denkst du nach. Und manche sind so verbittert, dass sie nicht mehr auf dem Krankenlager richtig nachdenken können, weil sie es nicht gelernt haben zu denken. Aber das ist ein Segen, dass du nachdenken kannst, Herr, oh, ich gehe jetzt dir entgegen, deinem Thron entgegen. Und er wird sie sammeln und dann wird er scheiden, Schafe von den Ziegen. Sie lieben sein Wort, sie halten sein Wort. In Matthäus Kapitel 7, eine interessante Stelle, ist jetzt für die Menschen, die viel beten. Denn Beten allein genügt nicht. Beten allein reicht nicht. Ora et labora. Bete und arbeite. Aber hier Matthäus Kapitel 7 von Vers 21. Interessante Stelle, was hier drin steht. Die wahren Jünger, heißt es bei mir als Überschrift. Die wahren Jünger. Also es gibt auch falsche Jünger wahrscheinlich. Und unechte Jünger. Also Ziegen. Also hier geht es um die Schafe. Also die echten Schafe. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel erfüllt. Soll ich nochmals lesen? Nicht jeder, der zu mir, Herr, Herr, sagt, wird in das Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel erfüllt. Erfüllst du den Willen deines Vaters im Himmel? Was ist der Wille Gottes, deines himmlischen Vaters für dich? Ist es, dass du hier absitzt? Du bist hier nicht im Gefängnis. Und für manche kommen sich vor wie ein Gefängnis. Gottesdienstbesuch ist eine Last, ein Gefängnis, abzusitzen. Es werden nicht alle. Und viele werden an jedem Tage mir sagen, Herr, Herr, sind wir nicht in deinem Namen als Propheten aufgetreten? Und haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und mit deinem Namen viele Wunder vollbracht? Dann werde ich ihnen antworten, Ziegen, ich kenne euch nicht. Weg von mir, ihr Übertreter des Gesetzes. Ich kenne euch nicht. Weg von mir. Genau das Gleiche, was er sagt vor zu den Ziegen. Geht hin, ihr Verfluchten, das ewige Feuer. Weichet von mir, ich kenne euch nicht. Und das sind doch gewaltige Dinge. Das sind keine, was hier steht, Dämonen austreiben, als Prophet auftreten, Wunderwirke, das ist alles für Pfingstler-Charismatiker. Also die Pfingstler-Charismatiker leben ganz, ganz gefährlich. Sie sollen aufpassen, was sie tun überhaupt. Das ist ein Lutheraner oder ein Evangelikaler, der steht nicht in der Bibel. Aber die Pfingstler stehen drin. Als Propheten aufgetreten, als Wunderwirke aufgetreten und große Dinge getan. Alles in deinem Namen. Der Herr hat's gesagt. Also der Herr hat's mir gezeigt. Der Herr hat's gegeben. Der Herr hat's gemacht. Ist es wunderbar, wenn der Herr das alles macht. Aber die Frage ist, was kann der Herr an mir innen drin, an diesem inneren Schweinehund wirken? An meinem Ego? Kann er meine Persönlichkeit verändern? Mein Ziege umformen? Weißt du, aus der Ziege Schaf zu werden, bedarf es ein Schöpfungswunder. Da müssen die Hörner gebrochen werden. unsere Herren. Das ist die erste Arbeit, die der Herr bei dieser Umwandlung macht, ist, dass er uns zuerst die Hörner bricht. Wo wir denken, mit unserem Kopf durch die Wand gehen. Das muss gehen. Das wird gehen. Nein. Die Hörner brechen. Sind dir deine Hörner gebrochen? Auch bei den Schafen, da muss manches gebrochen werden. Wir haben in Süddeutschland, wir hatten ein Grundstück, wir hatten so einen Schlachtenberg uns gekauft als Wiesengrundstück und dann so Wochenendhäuschen drauf gemacht und eingezäunt und kultiviert und so ein bisschen zivilisierte Gegend. Aber da kam immer so alle Jahre, ein, zweimal kam der Hirte vorbei und da hatte bestimmt so 500 bis 1000 Schafe dabei. Der ganze Berg war voll Schafe plötzlich. Aber der Hirte hat seine Tierchen so gequält. Ich werde es nie vergessen, bin fast böse geworden mit dem Mann und wollte schon zum Gericht gehen und anzeigen. Da geht er her und da war ein Schäfchen, hatte einfach das Bein geknackt und plötzlich das Bein gebrochen. Und als ich das gesehen habe, wer dem Schäfchen das Bein bricht, war ich entsetzt. Ich habe gedacht, jetzt rufe ich Tierschutzverein an. Das ist Quälerei. Und dann sagte er, beruhigen Sie sich. Werde ich nie vergessen. Beruhigen Sie sich. Das ist notwendig. Dieses Schäfchen rennt ständig weg von der Herde. Dieses Schäfchen ist nicht zu kontrollieren, ist nicht zu bändigen. Es ist so voller Lebensenergie. Furchtbar dachte ich, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist ein guter Hirte. Und dann sagte er, ich soll mich beruhigen und ich soll mich nicht aufregen. Da wird das Beinchen gebrochen. Und dann, was macht er? Dann schient er, und dann geht er nachher auf die Wanderschaft, nimmt das Schäfchen und am Arm trägt er, bis dem Kerlchen da wieder der Knochen heilt. Dachte ich, sowas Unverschämtes. Aber der hat mir eine Lektion gelehrt. Und so macht der liebe Heiland, der gute Hirte, mit uns lieben Christen. Manchmal muss er uns das Bein brechen, weil wir zu eigensinnig sind. Wir sind zu viel Ziegennatur haben wir in uns. Zu viel Ziegenblut. Und Ziegen, was weiß ich, von der Ziege. Und dann muss er uns das Beinchen brechen. So hart wie es dem Hirten auch zumute ist. Vielleicht kannst du dich hinein, das ist für den Hirten ist auch eine Last. Der muss nachher diesen Hammel, der war nicht so groß, aber trotzdem. Und am Arm ist er nachher weitergezogen, geht mit dem spazieren. Aber sein Beinchen geschient. Und dann langsam lernt er laufen. Und dieses Schaf, sagte ich, das hat er noch ein paar so gezeigt, der und der und der, der hat auch so sein Bein gebrochen bekommen. Sonst bleiben sie nicht bei der Herde. Weißt du, es ist manchmal schmerzlich, grausam. Und manchmal denken wir, lieber Gott, wie kannst du so brutal sein? So ein Halsabschneider, Knochenbrecher. Du brichst mir die Knochen. Aber weißt du, was Gott sagt? Ich habe nicht Gedanken des Leides, sondern Gedanken des Friedens mit dir. Ich will nicht deine Krankheit. Ich will nicht dein Elend. Ich will nicht deine Not. Derselbe Gott, der uns das Bein bricht, oder derselbe Hirte, hat das Bein geschient. Derselbe Hirte, im selben Moment. Da knackt er rum. Und dann schient er wieder. So, und wir... Wisst ihr, weil wir die Erziehungsmethode Gottes nicht verstehen. Manchmal verstehen wir Gottes Wege nicht. Manchmal hilft uns nichts anderes. Der Schäferhund hilft uns nicht. Manche sind schon zerbissen hinten und blutig. Und geschlagen und geprüft und geprügelt. Hat nicht geholfen. Nichts gefruchtet. Aber das fruchtet dann nachher. Dann lernst du. Dann lernen wir es. Sind wir bereit, uns transformieren, umformen zu lassen von dem guten Hirten, von Ziegen auf Schafe? Herr, wann? Ja, damals, als das passierte, als das war. Sie halten nicht nur Herr, Herr, sondern getan, was ich Ihnen gesagt habe. Samuel Fuhrer, ein Radioevangelist aus der Schweiz, Eppnat Kabelt, aus der gleichen Ortschaft, wo unser Bruder Rutz herkam. Ich werde es nie vergessen, sein Zeugnis habe ich gehört. Dann erzählt er, da gab es so eine pfingstlerische Versammlung, wo also Pfingstgeschwister da waren. Und da war auf dieser Gemeindenachmittag, da war eine pfingstlerische Schwester. Halleluja, preis den Herrn, eine wunderbare Suppe. Halleluja, preis den Herrn, wie schön das alles dekoriert ist. Halleluja, preis den Herrn. Und dem Bruder ging das auf die Nerven immer. Halleluja, preis den Herrn. Halleluja, preis den Herrn. Und immer so, und er dachte, Mensch, kann sich die Schwester sich nicht zähmen und etwas ruhiger bleiben und nicht immer, Halleluja! Und was ist passiert? Da wurde was ausgeschenkt, und wie so der Zufall will, da die Schwester, die es ausgeschenkt hat, einfach daneben geschöpft. Und dann war ein Fleck im Kleid. Och, können Sie nicht aufpassen? Da sagte er, Halleluja, ein Fleck im Kleid. Halleluja, ein Fleck im Kleid. Weißt du, solange es gut geht, kannst du gut Halleluja schreien. Und jodeln. Und rufen. Und triumphieren. Aber lass mal einen Fleck im Kleid. Und dann kommt's raus, ob du Ziege oder Schaf bist. Weißt du, wir brauchen gar nicht den jüngsten Tag. Der jüngste Tag, der ist jetzt und hier. Wenn kritische Stunden kommen, wenn Probleme auftauchen, da zeigt sich, was in uns wirklich drin ist. Was dabei rauskommt. Und da ist die Offenbarung. Die Offenbarung passiert nicht erst, wenn wir im Himmel sind. Die passiert jetzt. Die Offenbarung. Wenn Schwierigkeiten kommen. Wie verhalte ich mich, wenn Probleme auftauchen? Wenn es nichts mehr geht, resigniere ich, werde ich mutlos, gebe ich es auf, schmeiße ich hin, laufe ich davon? Oder sage ich, nein, Gott hat mich hingestellt, ich bleibe. Gott hat gesagt, ich werde es tun. Egal. Die können mir alle gestohlen bleiben. Ich mache das, weil Gott es will. Zu mir kommen Leute manchmal und sagen, der Herr hat mir gezeigt, ich sollte mich dir anschließen. Und ich habe noch nicht mal ausgefüllte Mitgliedskarte, sind sie schon weg. Und dann sehe ich sie irgendwo und frage, ich, sagte, wie kommst du? Oder was ist? Ja, der Herr hat gezeigt, ich soll dort und dorthin. Und treffe ich sie ein paar Wochen später, dann treffe ich sie woanders. Sie sind auch nicht mehr dort, wo Gott sie haben wollte. Warum? Weil sie wie Ziegen sind. Weißt du, was die Ziegen machen? Immer wo Futter ist. Ziegen wandern gerne. Die grasen die ganze Landschaft ab. Ziegen, die grasen da, wo es immer grün ist. Aber weißt du, was der Hirte macht? Und was der Hirte? Er weidet uns auf einer grünen Aue. Der Hirte sucht die Pflanzen, die notwendig sind für die Schafe, die sie zu ihrer Ernährung brauchen. Sonst gibt es einseitige Ernährung. Und da kommen die ganzen Mangelerscheinungen in der Ernährung, geistlich gesprochen. Immer nur loben, 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 loben. Und dann, wenn das Loben mal aufhört für ein paar Minuten, sacken sie zusammen wie Mehlsäcke. Da ist keine Substanz da. Platzen sie. Du musst nur ein bisschen berühren mit einer Nadel und dann explodieren sie schon. Ich will nichts gegen Loben sagen. Das hat seinen Platz. Aber das andere hat auch seinen Platz. Und der gute Hirte, der sucht genau, der weiß ganz genau, wo die Kräuter wachsen für die Schafe. Die guten Kräuter. Und der weiß, heute ist nicht, weißt du, Klee ist gut. Aber weißt du, was mit dem Klee passiert? Wenn es nass ist und Klee gefressen wird, es bläht auf. Dann sind sie plötzlich ganz dick und ganz fett, als wenn sie trächtig wären. Ja. Der Herr weiß, der gute Hirte weiß, wann es Klee zu fressen ist. Abends, wenn das Gras trocken ist, da wird Klee gefuttert. Also, ich habe Landwirtschaft studiert. Leute, macht euch nichts vor, ich kenne mich aus in meinem Geschäft. Wenn ich heute euch sage, ich habe extra nochmals nachgeguckt, dass ich euch nicht irgendetwas erzähle. Ich habe extra im Lexikon noch nachgeguckt, ob so es sich auch verhält. Schafe, und jetzt kommt noch etwas ganz Wichtiges, was zu Schafe ist. Und jetzt zeigt sich, ob wir wirklich Schafe oder Ziegen sind, wenn es ums Leiden geht, um die Opferung geht. Ich weiß nicht, wie viele dabei waren, wenn ein Schaf geschlachtet wurde und wie viele dabei waren, wenn eine Ziege geschlachtet wurde. Weißt du, wenn ein Schaf geschlachtet wurde, das legst deinen Kopf hin, schneid mir die Gurgel durch. Passiert nichts, hab keine Angst. Bitte mach das. Aber eine Ziege zu schlachten, liebe Zeit, die schreit und die spürt schon, wenn du schon das Messer irgendwo in dem Rücken hältst und noch nichts getan hast, tobt sie schon. Denn sie spürt, sie hat irgendwie so eine Ahnung, jetzt geht's mir an das Pelz. Oder an Kragen oder an was es auch immer geht. Die Ziege hat irgendeine Vorahnung schon und benimmt sich unmöglich, wenn schon zum Metzger muss. Aber ich stelle mir vor, so ein Schaf, wenn es zum Metzger muss, es geht. Und Jesus wurde als Schaf, das Lamm in Jesaja Kapitel 53, das tat seinen Mund nicht auf zum Scherer, als er zur Schlachtung geführt wurde. Stell dir mal vor, Jesus wäre eine Ziege gewesen. oder das Bild einer Ziege genommen, ja, der hätte sie gar nicht mehr fangen lassen können. Aber was hat Jesus gesagt? Nehmt mich und lasst diese gehen. Nehmt mich bei der Verhaftung im Garten Gethsemane. Nehmt mich und lasst diese gehen. Ich bin's, den ihr sucht. Judas, küsst mich. Nehmt mich. Da hat sein Mund nicht aufgetan und wir lesen, er hat überhaupt nicht geantwortet, wahrscheinlich auch nicht einmal geschrien. Flavius erzählt eine Geschichte aus der Zeit Jerusalems, dass ein Prophet durch die Stadt ging und schrie: Weh dir, Jerusalem, weh dir, Jerusalem. Man hat ihn geschlagen, der hat nicht reagiert und so weiter. Wahrscheinlich war vielleicht Jesus, mit dem er da gemeint hat, wie es auch war. Man hat ihn blutig geschlagen, er sollte still sein, aber und nicht mehr predigen, weh dir, Jerusalem, immer wieder das eine. Und auf die Schläge hat er überhaupt nicht reagiert. Schafe sind ausgesprochene Opfertiere. Sie sind still, wenn sie geschlachtet werden. Die Ziege will nicht sterben, sie kämpft um ihr Leben. Und Christen, jetzt können wir feststellen, ob wir Schafe oder Ziegen sind. Sind wir bereit, unser Leben auf den Altar zu legen? Nein. Wir sollten, sagt man, wir sollten was tun. Wisst ihr, ist es so leicht zu sagen, wir sollten was tun? Oder Herr, schick Missionare nach Afrika, schick Missionare nach Asien, Südamerika und sonst wohin. Schick Missionare, Herr, schick deine Boten aus. Aber weißt du, du betest und plötzlich sagt der liebe Gott: Und Johannes, wie sieht's mit dir aus? Willst du gehen? Bist du bereit zu gehen? Ich weiß, wovon ich spreche. Mich hat's erwischt auf dem Breitscheidplatz vor 11, 12 Jahren. Wir sollten für jemand anders einen Platz finden, der hier nach Berlin als Missionar kommt. Und dann sagt der Herr plötzlich zu mir: Johannes, warum gehst du nicht? Warum betest du für andere? Und wie sieht's mit dir aus? Wir sind so leicht, immer für andere vorzuarbeiten, vorzudenken, vorzuplanen, vorzubereiten. Aber wie ist es mit uns? Bist du bereit? Wir sollten mehr beten. Wie sieht's mit dir mit dem Beten aus? Wir sollten fasten. Wie sieht's mit dir mit dem Fasten aus? Nicht wir sollten, was die anderen machen sollen, sondern was solltest du tun? Ziegen oder Schafe? Er wird sie scheiden. Er wird sie scheiden, voneinander trennen. Schafe oder Ziegen? Und das Merkwürdige, noch eine Merkwürdigkeit, eine religionsphilosophische Merkwürdigkeit. Das Lamm ist das typisch fürs Christentum, für den biblischen Glauben. Das Lamm ist würdig zu nehmen, Lob, Dank, Preis, Ehre und Anbetung. Das Lamm, das geschlachtet wurde in der Offenbarung, das ist voll vom Lamm. Im Heidentum dominiert die Ziege. Im Heidentum dominiert die Ziege. Alle heidnischen Religionen haben mit der Ziege zu tun. Zeus wurde als Kind von der Ziege Almethea genährt. Und dann gab er der Ziege einen Ehrenplatz am Sternenhimmel. Der Ziegenbock gehört zu der Aphrodite geweihten Tieren, heiligen Tieren. Ziege. Im Heidentum ist die Ziege zu Hause. Pan, ein Ziegengott. Ein Ziegengott, dessen Körperteile oben Ziegenbock und unten Fisch ist. Im Heidentum dominiert die Ziege. Die alten Germanen, die Ziege der Heidrun, versorgte die Bewohner von Valhalla mit Milch und so weiter. Und später, und als das Christentum zu den Germanen kam, hat man den christlichen Glauben überstülpt oder dorthin gebracht, und dann hat man aus der Ziege den Teufel mit dem Pferdefuß da und diesen Ziegengott da, auch diesen Teufel, das germanische Bild genommen. Und Ziege hat immer mit dem Heidentum zu tun. Und jetzt Ziege und Schaf. Er wird scheiden. Das ist in diesem Abschnitt, was ich jetzt gelesen habe, steckt unheimlich drin. Also wenn ich jetzt religionsphilosophisch und mythologisch und so weiter deuten würde, das steckt, könnt ihr nochmals den ganzen Abend predigen darüber. Aber ich will nur noch etwas euch weitergeben. Ich will euch nicht überfordern und strapazieren, aber da steckt so er wird scheiden, das Heidnische vom Christlichen. Da steckt sogar unter dem Deckmantel des Christlichen so viel Heidnisches. Das muss geschieden werden. Das Heidnische muss raus. Und eines Tages wird es raus. Dass wir so einen schönen Baum haben. Ich freue mich über diesen Baum. Oh, es ist schön, mir gefällt dieser Baum. Als er noch nicht dekoriert war, war er noch schöner. Oder? Ist was Schönes. Aber wisst ihr, was das ist? Etwas Heidnisches. Etwas Heidnisches. Und wir haben so viel Heidnisches. Ich will nicht sagen, dass es jetzt verkehrt ist, sodass wir kein Grün haben und so weiter. Das ist eine Notwendigkeit. Wir müssen ja, der gute Mann, der, dem der Baum gehört, der muss einfach jedes Jahr so und so viele Bäumchen wegschneiden, weil die dazwischen wachsen und einfach damit die anderen sich entfalten können. Aber, um was es mir geht, wir haben so viel Heidnisches in unserem Leben. Und manches, das könnten wir in Bausch und Bogen rauswerfen. Aber der Herr sagt, lasst beides wachsen. Unkraut und Weizen. Und Unkraut und Weizen. Beide sieht am Anfang und bis zur Reife fast gleich aus. Kein großer Unterschied. Es ist nicht Unkraut, was wir unter Unkraut verstehen. Oder was wir hier vom Luther her übersetzt, Unkraut, da denken wir an Disteln und so Zeugs. Nein, nein, meine Lieben, das ist dem Weizen sehr ähnlich, das Unkraut. Lasst beides wachsen bis zur Ernte. Und dann, wer wird die Trennung machen? Wer wird hier Schafe und Böcke scheiden? Und wer wird Unkraut und Weizen voneinander trennen? Der Herr Pastor? Der Herr Bischof? Der Herr Papst? Du oder ich? Die Engel Gottes. Er wird seine Engel senden und sie werden sammeln. Die einen, sowohl auch die anderen. Wir müssen das Gericht Gott überlassen. So manche Ziege war ein Schaf und so mancher Schaf war eine Ziege. John Wesley hat einmal einen furchtbaren Traum gehabt. John Wesley ist der Begründer der Methodistenkirche weltweit. Und John Wesley hat mal einen furchtbaren Traum gehabt, ist aufgewacht, aber er wusste, dieser Traum ist von Gott. Er hat geträumt, er ist im Himmel. Und ihr wisst ja, damals sind die Methodisten ja auch noch verfolgt worden und es waren die Heiligen so der letzten Tage fast sozusagen. So was ganz Besonderes, was Exklusives. Die Heiligung hatten sie erlebt. Er ist im Himmel und er findet keinen Methodisten. Und als er im Himmel so sich rumguckt und überall den Himmel absucht, er findet alle möglichen Leute, bloß keine Methodisten, keine Anhänger des Methodismus, der Religion, die er gegründet hatte. Er ist ganz entsetzt vor Schrecken, wacht er auf, weil er keine Methodisten im Himmel findet. Und dann hat er eine Predigt darüber gehalten. Wir werden uns eines Tages wundern, wenn wir im Himmel treffen und wenn wir im Himmel nicht treffen. Wir werden uns wundern. Schafe oder Ziegen. Und alle Völker werden versammelt und dann wird es offenbar werden. Und dann werden an einem Kriterium gemessen bei beiden. Da gibt es ein Gesetz, eine Norm. Eine DIN-Norm, wie Deutsche sollten das wenigstens wissen. Das ist wahrscheinlich von Deutschen auch geschrieben worden, dieser Teil der Bibel. Da hat wahrscheinlich ein deutsches Blut schon in sich gehabt. Genormt, alles genormt, nach Maß. Was ihr der Geringsten einem getan habt. Sowohl die und die. Was ihr der Geringsten einem getan habt. Und deshalb, wer euch aufnimmt, nimmt mich auf. Wer euch ablehnt, lehnt mich ab. So einfach. Wie unser Verhältnis zum Wort ist, so ist unser Verhältnis zu Gott. Stark, dann ist unser Verhältnis zu Gott stark. Schwach, dann ist unser Verhältnis zu Gott stark. Schwach. Können wir noch so viel Theater machen, noch so viel von dem lieben Gott reden, wie unser Verhältnis. Wer meine Worte hört und tut. Wie viele Predigten hast du schon gehört? Wie viele Predigten habe ich schon gehalten? Das ist manchmal entsetzlich. Wir werden über alles Rechenschaft ablegen. Nicht über das, was wir sagen, sondern auch über das, was wir hören und gehört haben. Und was haben wir umgesetzt, was haben wir verwirklicht, was haben wir gelernt? Wie sind wir reif geworden? Ziegen, Schafe. Meine Zeit läuft davon. Ich will noch zu einem Teil kommen, nur zu einem Punkt. Eine Bibelstelle will ich mit euch lesen. 1. Mose Kapitel 16. Von einer Ziege will ich reden, nochmals ganz kurz. In 1. Mose wird uns von dieser Ziege erzählt. Es ist eine Magd, die Hagar, das war eine Ziege. Und wie Gott mit dieser Ziege fertig geworden ist, wie Gott die Ziege zu einem Schaf gemacht hat, zu einem Mutterschaf sogar gemacht hat. 1. Mose 16, lasst uns ganz kurz aufschlagen. Ich will euch sagen, wie Gott uns umformen kann, wenn wir uns umformen lassen wollen. Also das Wunder dieser Verwandlung, eine neue Schöpfung, das kann heute Abend passieren. Lasst mich lesen von Vers 7. Die ist weggelaufen, diese Hagar hier, von der Sarah, als sie schwanger war. Und dann hat sie, ja, lass mich doch schon ein paar Verse vorher lesen. Sarah, Abrahams Frau, nahm also die Ägypterin Hagar, ihre Magd, 10 Jahre nachdem sie Abraham in Kana niedergelassen hatte, und gab sie ihrem Mann Abraham zur Frau. Er ging zu Hagar und sie wurde schwanger. Als sie merkte, das ist eine Ziege war das, als sie merkte, dass sie schwanger war, verlor die Herrin bei ihr an Achtung. Da fing das Problem schon an. Als sie merkte, ich bin mehr, ich bin besser, ich bin fruchtbar, ich bringe jetzt dem Abraham ein Kind zur Welt, womöglich einen Sohn, verlor die Herrin bei ihr die Achtung. Ziege war das, perfekte Ziege, verlor die Achtung. Obwohl Sarah das eingewilligt hat, da wäre was Wunderbares entstanden, wenn das nicht eine Ziege gewesen wäre, diese Hagar. Da sagte Sarah zu Abraham, das Unrecht, das ich erfahre, komme auf dich. Ich habe dir meine Magd überlassen. Kaum merkt sie, dass sie schwanger ist, so verliere ich schon an Achtung bei ihr, am Verhältnis, was ihr einer meiner Geringsten getan habt. Und Hagar war unfruchtbar, das war furchtbar bei ihr. Das war eine Not. Sie ist verloren gewesen, diese Hagar. Sie hat sie hat aus der Not heraus gehandelt. Was hier passiert in Kapitel 16, ist eine Notsituation. Sie hatte eine Verheißung, sie wollte einfach Gottes Willen tun. Der Herr entscheidet zwischen mir und dir, sagte dann die Sarah. Abraham entgegnete Sarai, hier ist deine Magd, sie ist in deiner Hand, tu mit ihr, was du willst. Und da behandelte Sarai sie so hart, dass ihr Hagar davonlief. Also Züchtigung, Knochenbrechen, Beinchenbrechen. Sie behandelte hart, sie hat gedacht, vielleicht nützt es, wenn sie ein bisschen unter Druck gesetzt wird, wenn sie spürt, wer hier Herr und Herrin im Haus ist. Und die Hagar lief davon. Sie war voller Rebellion. Ziegen sind immer voller Rebellion. Sie meckern, lehnen sich gegen alles auf, regen sich über alles auf, folgen nicht, lassen sich nicht führen, werden nicht geführt. Gott kann auch so manche Ziege was Wunderbares machen, wenn sie sich nur führen lassen würde. Manchmal muss man so am Strick nehmen und sagen, so jetzt kommst du auf die Weide, jetzt wirst du zum Gras geführt. Und so weiter. Manchmal muss Gott uns so hart behandeln. Aber jetzt lassen wir, die Geschichte ist noch nicht fertig. Jetzt komme ich eigentlich zu dem, was ich hier sagen wollte. Der Engel des Herrn fand Hagar an einer Quelle in der Wüste, an der Quelle auf dem Weg nach Schur. Der Herr sprach, Hagar, Magd Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Sie antwortete, ich bin meiner Herrin Sarai davongelaufen. Da sprach der Engel des Herrn zu ihr, geh zurück zu deiner Herrin und ertrag ihre harte Behandlung. Der Engel des Herrn sprach zu ihr, dein Nachkommen will ich so zahlreich machen, dass man sie nicht zählen kann. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr, du bist schwanger und du wirst einen Sohn gebären und ihn Ismael, Gott hört, nennen. Denn der Herr hat auf dich gehört in deinem Leid. Wunderbare Verheißungen, wunderbare Zusagen. Was kann aus einem Menschen werden, wenn er anfängt, auf Gottes Wort zu hören und Gott zu gehorchen und auch bereit ist, unten durchzugehen, diese harte Behandlung zu ertragen, geh zurück, lauf nicht davon. Wisst ihr, es ist nicht so einfach, als den Weg des geringeren Widerstandes zu gehen. Das ist das Einfachste. Jeder Dummkopf kann das. Da brauchst du keine große Intelligenz, musst auch nicht geistlich sein und brauchst auch den Herrn nicht dazu, den Weg des geringeren Widerstandes zu gehen. Aber was du brauchst, viel, viel, viel Gnade von Gott, ist sich unterzustellen und zu sagen, Herr, ich unterstelle mich der harten Behandlung der Sarai. Ich unterstelle mich. Ich gehe zurück. Ich habe eine Verheißung. Aus meinem Ismael wird was Gott hört. Gott hat mein Leid gesehen. Ismael. Gott hat eine Verheißung mir gegeben. Ich gehe zurück. Und sie hat es getan, Gott sei Dank. Sonst hätten wir heute keine Ismaeliter im Nahen Osten. Sie hat es getan. Sie war gehorsam. So kann Gott umformen, wenn wir anfangen, Gottes Wort zu gehorchen. Nicht davonlaufen, sondern sagen, Herr, hier bin ich. Bitte, ich bin bereit, dir zu dienen. Schafe lassen sich formen, lassen sich erziehen, lassen sich auf das Beinchen brechen, wenn es sein muss. Und das war für Sarah Beinbruch. Aber weißt du, das überlebt man. Wie viele Beinbrüche und Knochenbrüche überlebt man, wenn ich da an Schumi denke. Mann, verstümmelt, zusammengebrochen, fast ein halber Invalide, setzt sich im Auto und fährt schon wieder. Denk manchmal, guck mal, was ein Mensch kann, als ich das sah, wie viele Brüche. Und wir denken manchmal, oh Gott, du brichst und brichst und brichst, was bleibt von mir noch übrig? Manchmal brauchen wir diese Dinge, um, bitte hört mir gut zu, um das Optimalste aus unserem Leben herauszuholen. Manchmal brauchen wir so eine Behandlung. Wir verstehen manchmal Gottes Wege nicht, aber manchmal ist es notwendig, weil wir noch Hörner haben und die noch nicht abgestoßen haben. Die Hörner. Wir sind noch kein Schaf geworden. Wie ein Lamm, das zur Schlachtung geführt wird. Bist du ein Opferlamm? Weißt du, was man mit Ziegen machte? Ziegen haben in 3. Buch Mose, Ziegen wurden auch geopfert. Aber man hat immer zwei Ziegen genommen, man hat sie in die Wüste hinausgetrieben, als Sündenbock in die Wüste hinausgetrieben. Raus, weg und so weiter. Und der Mann, der sie rausgetrieben hat, war 7 Tage umdrehen. Weil die ganzen Sünden wurden auf... Der Sündenbock wurde nicht geopfert. Sündenbock wurde in die Wüste getrieben. Fort. Deshalb verwendet Jesus auch dieses Bild. Man wird sie davontreiben und sie geht hin, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer. Davontreiben in die Wüste irgendwo. Und warum manche Christen so lange in der Wüste sein müssen, ist, weil sie Sündenböcke geworden sind. Von irgendetwas. Von irgendjemand. Vielleicht die von Sarah, weil die Behandlung nicht so perfekt war, wie ich das gerne gewünscht hätte. Oder weil ich zu stolz war. Jetzt bin ich Frau Nummer 1. Jetzt bin ich die wichtigste Person. Und man ist zu einem Sündenbock geworden. Und jetzt hing es von dem Sündenbock, wie clever er ist, entweder in der Wüste zu überleben und irgendwo an einer Wasserquelle sich niederzulassen und dann jemand finden, dass man sich wieder vermehren kann und wieder wachsen kann und so weiter. Es war auch eine Möglichkeit des Überlebens als Sündenbock. Warum viele Menschen in der Wüste dahin vegetieren? Du könntest dir den Weg verkürzen. Den Weg zum Schaf. Von Ziege zum Schaf. Verkürzen, wenn du sagst, ja, Herr. Ja, Herr. In London, in der Westminster Abbey, sind neben David Livingstone und anderen Größen, ist ein Grabstein. Ein Grabstein. Manchmal sprechen Grabsteine eine ganz gewaltige Predigt. Hier in Heiligensee liegt ein Grabstein, und zwar direkt am Eingang, auf dem Friedhof. Auch dieser ist mit ihm gewesen. Als ich zum ersten Mal vorbeiging, habe ich gedacht, wie bitte? Und dann die Bibelstelle, auch dieser ist mit ihm zusammen gewesen. Jesus, mit Jesus, auch dieser. In Lindenberg im Allgäu, auf dem höchsten Punkt auf dem Friedhof, da steht Halleluja. Dort liegt wahrscheinlich Bruder Halleluja begraben. So sein Leben war Halleluja. Und in London ein Grabstein, ein alter, verwitterter Grabstein. Ich weiß nicht, wo die das aufgegabelt haben. Da steht, yes, Lord, ja, Herr, hier unter diesem Stein liegt yes, Lord, ja, Herr. Was wirst du auf deinem Grabstein schreiben? Halleluja, auch dieser ist mit ihm zusammen gewesen, oder yes, Lord. Lass uns aufstehen. Machen. Aus Verlorene Gerettete, aus Unglückliche glücklich, Herr, aus Traurige fröhlich, aus Tote lebendig, Lebendige. Herr, du willst uns verwandeln und du hast nur einen Weg der Verwandlung, das ist der Weg des Kreuzes. Und nur über das Kreuz kommen wir zum Leben. Und heute Abend, Herr Jesus, wir stellen uns dir einfach. Unser Leben bringen wir dir und sagen, Herr, wie jener Mann dort irgendwo in England, yes, Lord, ja, Herr. Ja, Herr, auch wenn es manchmal sehr schwer ist und wenn es sehr hart ist und unerklärlich. Und du hast gesagt, was ihr einer meiner Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Herr Jesus, wir möchten nicht den hohen, gewaltigen und mächtigen dienen, sondern wirklich dir dienen in Wirklichkeit, Herr Jesus. Und wir finden dich bloß nirgendwo. Herr, wir suchen immer bei den Großen, bei den Besonderen, bei den Verrücktesten. Aber Herr, bei den Geringsten, auf das kommen wir nicht darauf zu. Und das entdecken wir nicht. Und deshalb heute Abend, gib uns einen Blick für das Geringe. Deine geringsten Brüder, deine geringsten Schwestern, Herr. Sowohl als wir, dass sie uns dienen oder wir ihnen dienen. Herr, dass wir so einen Blick dafür bekommen. Wer ist das? Wer ist die oder der Geringste, der mir dienen soll und dem ich dienen soll? Herr, dass wir nicht lange suchen, sondern dass es sogar zur zweiten Natur von uns wird, dass wir einfach wie selbstverständlich so unterbewusst einfach dir dienen, weil es so eine Gewohnheit geworden ist, weil wir es nicht mehr anders können. So selbstverständlich, Herr. Ich danke dir, dass du uns heute Abend die Augen öffnest für die geistlichen Wirklichkeiten, für die unsichtbaren Wirklichkeiten. Und du siehst nicht auf das, was vor Augen ist, sondern das, was wirklich im Herzen ist, wie es in unserem Herzen aussieht, oh Gott. Du prüfst Gedanken, du prüfst Herzen, du prüfst die Motive. Herr, nicht die Taten entscheiden so sehr, sondern die Motive, die dahinter stehen. Oh Gott, und hilf, dass wir reine, klare Motive haben. Dir möchten wir dienen, dir möchten wir gefallen, dir möchten wir recht tun. Herr, das ist so leicht gesagt und gebetet, aber wie schwer ist es getan, dir recht zu machen, Herr. Segne uns heute Abend. Ich möchte das Gebet freigeben. Wenn jemand da ist, der beten möchte, du darfst auch Yes, Lord, ja, Herr, sagen.